Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Mein Name ist Marin Kobotsch, Leitung Digital bei Börse Online und ich freue mich sehr, heute wieder mit Reinhard Panse, Gründer und Chief Investment Officer von Finvia, sprechen zu können. Hallo Herr Panse, schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, hallo.
Wir wollen wie immer mit drei schnellen Frage-Antwort-Spielchen reinstarten. Herr Panse, die Börsen sind aktuell
zu teuer.
Die Bundestagswahl wird Deutschland wirtschaftlich
dann weiterbringen, wenn es gelingt, wirtschaftlich sinnvolle Reformen durchzuführen.
Und überhaupt nicht auf dem Schirm haben Anleger
das weltweite Staatsschuldenproblem in Verbindung mit den kommenden Belastungen durch Demografie, Deglobalisierung und Energiewende. Das ist nämlich eine sehr spannende Geschichte.
Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Börse Online. Ja, Herr Panse, wir hatten es jetzt eben auch im Vorgespräch kurz schon davon. Im Moment dreht sich an den Börsen irgendwie alles um Donald Trump natürlich aus den USA und in Deutschland so ein bisschen um die Bundestagswahl. Aber welches wichtige Puzzleteil, ein bisschen haben Sie es ja vielleicht schon angesprochen mit der Staatsschuldenkrise, welches Puzzleteil übersehen Anleger aktuell?
Ich glaube, Anleger übersehen im Moment, dass wir gerade in den USA ja einen sehr starken Zinsanstieg hatten und der hat bisher keine wirtschaftlichen Schäden angerichtet. Das ist aber nur eine Frage der Zeit, bis das wirkt. Und wurde auch überdeckt dadurch, dass die US-Regierung nach wie vor enorm hohe neue Schulden aufnimmt, die die Wirtschaft noch gut aussehen lassen. Dazu nur eine kleine Vergleichszahl. Amerika fährt Defizite von knapp 7% in den letzten Jahren. Auch in der Zeit nach Corona war das so hoch. Und wenn wir in Deutschland statt 1,5% 7% Defizit gemacht hätten, dann hätten wir 5,5% des Volkseinkommens in die Wirtschaft pumpen können. Da wären unsere Wachstumsraten auch bei 3%, wahrscheinlich deutlich höher. Und von daher ist hier ein Aspekt mit im Spiel. Zinsanstiege sind gefährlich für die Wirtschaft. Das kann man durch hohe Staatsschulden vertuschen, aber nicht auf Dauer.
Das heißt, sehen Sie schon vielleicht für dieses Jahr eine Gefahr, dass es auch in der US-Wirtschaft und dann natürlich bei der US-Börse stärker krachen kann?
Das hängt jetzt natürlich in erheblichem Maße tatsächlich davon ab, was Donald Trump wirklich macht. Wenn er sein Programm komplett durchzieht, wird es zu Problemen kommen, weil wir dann mit der Zollpolitik, die er ja angekündigt hat, auf jeden Fall ein steigendes Inflationsszenario bekommen werden. Und das bedeutet, dass es wohl kaum noch oder gar keine Zinssenkung mehr gibt in Amerika. Und die Hoffnung auf Zinssenkung war ja das zweite Thema, dass die Anleger eben neben der KI-Fantasie in die Aktien reingetrieben hat. Aber wenn die Fantasie auch weggeht, dann wird es ein bisschen schwierig. Und bei steigenden Zinsen wird zum Beispiel der US-Wohnmobilmarkt deutliche Probleme bekommen. Im Konsumbereich sehen wir, dass die Kreditkartenschulden extrem teuer geworden sind, mit fast 22% Zinsen, was auch den Konsum belasten wird. Und von daher sollte Trump möglichst wenig von dem umsetzen, was er propagiert hat. Und wenn er eine Politik anstrebt, wo das Defizit ein wenig verringert wird und auf die Massenabschiebung verzichtet und statt Zollerhebungen den Dollar abwerten lässt, kann er das Gleiche erreichen, nämlich mehr Industrieproduktion in den USA, aber ohne diese disruptiven Verwerfungen, die die Weltwirtschaft dann auch noch lassen würden. Also von daher, es kann schon gut gehen, aber eben nur dann, wenn Trump sich sehr, sehr zurückhält. Aber selbst dann sind die wirtschaftlichen Aussichten schlechter, als die Anleger das zurzeit glauben.
Das, was Sie sagen, passt ja jetzt auch so ein bisschen zu dem Gefühl, was Anleger an der Börse haben. Wir stehen recht hoch, die Börsen klettern ein kleines bisschen, aber irgendwie es ist immer eine Mischung aus ja, Gier, man möchte gerne dabei bleiben, aber so wirklich kommen die Börsen nicht mehr vom Fleck, aber auch Sorge davor, vor dem nächsten Abverkauf, weil wir jetzt auch schon länger keine wirkliche Korrektur an den Börsen hatten. Aber wird das Börsenjahr 2025 so sein, also eher eine Pattsituation zwischen verschiedenen Themen?
Also die Kräfte, die die Aktien nach unten ziehen, die dürften zunehmen. Es werden heutzutage, und das ist ja auch relativ neu, also ich mache das Geschäft ja nicht erst seit gestern, die Leute kaufen heutzutage Geschichten. Sie schauen sich nicht Zahlen an und bewerten diese Geschichten nicht. Und das eröffnet natürlich Leuten wie Elon Musk, der seine Tesla unglaublich hochgejubelt hat, ungeahnte Möglichkeiten, aber schafft ein gefährliches Umfeld für die Börsen. Ganz konkret, wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann ist es so, dass in den drei großen Wirtschaftsregionen der Welt, in Amerika, in der Eurozone und in China, die Frühindikatoren der Wirtschaft deutlich nach unten gehen. Und zwar seit über 2 Jahren in Amerika und Europa und seit über einem Jahr in China. Und das sind Frühindikatoren, berechnet von einer US-Research-Firma, The Conference Board, die völlig vernünftig aufgebaut sind, die lauter Sachen zeigen, wie Auftragseingänge, Baugenehmigungen, Zinsstruktur und ähnliches, die tatsächlich der Konjunktur vorauslaufen, auch der Aktienmarkt selbst. Und wenn diese Indikatoren so stark negativ sind, wie jetzt, ohne dass bisher eine Rezession entstanden ist, dann muss man sich fragen, warum das so ist. Die starke Neuverschuldung der USA ist einer der Gründe. Und in China eben neuerdings gewisse Stimulierungsmaßnahmen der Wirtschaft. Und dieses Spannungsverhältnis zwischen in den letzten 2 Jahren sehr stark gestiegenen Aktienkursen weltweit, überall, und außergewöhnlich stark gefallenen Frühindikatoren der Wirtschaft, das wird dieses Jahr wohl nicht mehr überstehen. Denn wir haben extrem hoch bewertete Börsen, in Amerika wirklich absolut auf dem Rekordstand von 1999, 2000. In der Eurozone, in Europa, in Deutschland sind die Aktienkurse auch nicht billig. Und solche Situationen sind nur dann stabil, wenn das wirtschaftliche Umfeld eindeutig positiv ist. Gute Inflationsentwicklung, gute Konjunkturentwicklung, niedrige Zinsen. Und das ist eben nicht so. Und von daher, die Wahrscheinlichkeit, dass es weiter so läuft wie in den letzten 2 Jahren, ist sehr gering. Und dann haben Sie ja auch das schöne Thema der Expertenprognosen. Und das ist immer wieder faszinierend, nämlich, dass die überhaupt gemacht werden. Weil wir haben keine Modelle, um zu sagen, wo der S&P oder der DAX am Jahresende steht. Aber ich bin ganz sicher, die anderen haben diese Modelle auch nicht. Und das kann man auch nachweisen. Die amerikanische Finanzfirma Bloomberg befragt seit 1999 die Experten, wo denn der S&P in den nächsten 12 Monaten hingeht. Ende 2022 haben die Experten zum ersten Mal, seit es diese Befragung gibt, gesagt, er wird fallen. Das gab es noch nie. Wie Sie wissen, 2023 ist der S&P dann über 20% gestiegen. War ziemlich weit daneben. 2023 am Jahresende war man dann ein bisschen klüger geworden, hat sich gesagt, naja, also die Frühindikatoren sind immer noch schlecht und Bewertung immer noch verdammt hoch. Jetzt sagen wir mal 2,5% plus. Naja, es kam 25% plus. Auch, wow, weit daneben. Jetzt sind sie noch klüger geworden und sagen 8% plus. Naja, jetzt ist der Markt nämlich noch viel höher bewertet als Ende 22 oder Ende 23. Und wenn man dann die gesamten Prognosen seit 99 mal zusammenzählt und sich anschaut, wie denn insgesamt das Ergebnis des S&P in den folgenden 12 Monaten war, dann ergibt sich da eine wunderschöne statistische Kennzahl, das sogenannte R-Quadrat. Das ist eine Zahl, die zwischen 0 und 1 schwanken kann. 1 wäre, wenn die immer einen Volltreffer gelandet hätten. 0 wäre, wenn es überhaupt keinen Zusammenhang gibt zwischen der Prognose und dem erwirtschafteten Ergebnis. Das R-Quadrat ist 0,013, also praktisch 0. Der Zusammenhang ist nicht existent. Es macht weder Sinn, solche Prognosen abzugeben, noch sich daran zu richten. Also das kann man vergessen. Das ist auch kein Kontraindikator. Aber
Aber auch kein Indikator. Also man sollte es am besten
man
ausblenden.
so, sollte es ausbuchen. Das ist dann vielleicht sogar ein Kontraindikator, wenn die Bewertung wirklich extrem hoch ist, was in Amerika der Fall ist. Und die Experten trotzdem relativ optimistisch sind. Da muss man sich fragen, wo kommt das denn her? Was muss denn da an Positivem passieren? Und da hört man dann noch das Buzzword KI. Ja, Zinssenkung hört man schon nicht mehr so laut. Und dann wird es auch schon dünn.
Sie haben ja auch in Ihrer Kolumne geschrieben, Wachsamkeit ohne in Hektik zu verfallen, wird 2025 eine Tugend bleiben. Das vermitteln Sie ja jetzt auch so ein bisschen. Aber was meinen Sie genau damit und wie machen Anleger das jetzt? Weil Sie beschreiben ja das Börsenumfeld jetzt als durchaus schwierig.
Naja, es gibt eine schwierige Situation, vor allen Dingen in einem Teilbereich, im Bereich der Technologieaktien. Da haben wir eben diese extreme Überbewertung, die aber so hoch ist, dass sie auch den gesamten US-Aktienmarkt, der in weiten Teilen gar nicht besonders teuer ist, so weit nach oben zieht, dass wir eine rekordhohe Bewertung des gesamten Marktes haben. Also man kann sich schon in vielen Bereichen verstecken. Gesundheitsaktien, Basiskonsum, völlig normal bewertet, völlig in Ordnung, auch in den USA. Man muss also nicht den gesamten Aktienmarkt verlassen, aber was man tun sollte, ist, den Anteil des Vermögens, der in diesem spekulativ aufgeblähten Bereich besteht, wirklich zu reduzieren und sich stärker auf die defensiven Sektoren oder auch Märkte, wie zum Beispiel Japan, wie Europa, auch viele Schwellenländer sind nicht überteuert. Da kann man sein Geld durchaus weiterhin parken. Man sollte aber eben, je höher die Kurse steigen, auch allmählich die Kassequoten aufbauen. Aber dann auch haben wir immer die Erfahrung gemacht, wenn sowas dann mal kippt, wie zuletzt ja im Sommer 2022, dann fällt netterweise mal alles. Auch das, was gar nicht teuer war, fällt auch. Und das wird dann billig. Und da sollte man sehr schnell dann auch wieder zugreifen. Und von daher, das Gesamtumfeld ist jetzt nicht so, dass alle Aktien total überteuert sind. Wir haben viele Sachen, die schon jetzt absolut haltewürdig sind. Ich hatte sie genannt. Und die können auch sehr schnell billig werden, wenn die Märkte insgesamt mal in Panik geraten.
Also da gilt es dann bei den dann guten und noch günstiger gewordenen Aktien zügig zuzuschlagen. Wie sieht es bei anderen Assets aus, also abgesehen von Aktien?
Ja, bei anderen Assets, da ist das Bild so, dass wir zunehmend unsere Vergangenheitsdaten nicht mehr so ganz verlassen können. Ein Beispiel, der Goldpreis hat ja in den letzten Jahren sehr stark zugelegt, obwohl das Umfeld für den Goldpreis nach alten Regeln ausgesprochen schlecht war. Wir hatten einen massiven Zinsanstieg. Gold bringt keine Zinsen. Wenn US-Staatsanleihen aber plötzlich statt 1% 5% bringen, dann sind diese Staatsanleihen eigentlich viel attraktiver als Gold. Der Dollar ist kräftig gestiegen gegen alle Währungen. Das ist immer ein Umfeld gewesen, wo der Goldpreis sich nach unten entwickelt hat. Zum Beispiel 1980, nach der letzten Goldhaus, wo sich der Goldpreis so 20-facht hatte, da stieg dann der Dollar in den nächsten 5 Jahren von 80 bis Anfang 85 um fast 100% und der Goldpreis ist massiv eingebrochen. Das ist auch vernünftig, verständlich und so weiter. Nur diesmal ist der Dollar stark gestiegen und der Goldpreis auch. Also er hat sich gegen zwei wichtige Faktoren durchgesetzt. Da muss man dann fragen, woran liegt das? Und die Antwort ist vermutlich die, wenn man sich anschaut, es gibt in Amerika ja inflationsgeschützte Staatsanleihen. Und die haben die Eigenart, dass sie einen gewissen Coupon bieten. Manchmal ja, manchmal nein. Aber sie bieten auf jeden Fall eine Rückzahlung der Anleihe zur kumulierten Inflation der nächsten 10 oder 30 Jahre. Heißt auf Deutsch, simpel gerechnet, wenn die Inflation in den nächsten 10 Jahren bei 2% liegt, dann wird so eine Anleihe nicht mit 100 zurückgezahlt, sondern mit 120. Ist die Inflation bei 40%, wird sie eben mit über 140 Dollar zurückgezahlt. Ich habe also einen perfekten Inflationsschutz und kriege da meistens auch noch einen kleinen Zins obendrauf. Das ist eigentlich genauso gut wie Gold oder sogar besser, weil ich habe hier eine US-Staatsgarantie auf einen Inflationsschutz. Nun war auch viele Jahre lang, bis 2022, der Zusammenhang ganz klar zwischen Goldpreis und der Rendite dieser Anleihen. Wenn die Rendite dieser Anleihen fiel, ist der Goldpreis kräftig gestiegen. Wenn sie stieg, ist er kräftig gefallen. So, da haben wir ein R-Quadrat von 0,84 übrigens, also fast 1. Von 2007 bis 2022. So ab Februar 2022 kippt das völlig auseinander. Wenn die Verhältnisse bis 22 Februar noch gelten würden, dann hätte der Goldpreis jetzt völlig korrekt wegen Zinsanstieg und so weiter bei 600 Dollar stehen müssen. Er steht aber
600 Dollar,
bei
okay.
600, ja. Das kann man ja nun
Ja.
berechnen bei solchen Regressionsmodellen, das ist auch sehr einfach. Kriegt sogar ich hin. Und der Goldpreis steht aber bei 2772, wie ich kurz vor unserem Interview jetzt noch gesehen habe, also nicht gerade bei 600. So, was ist die Erklärung dafür? A, für den Zeitpunkt, warum Februar 22? Vermutlich ist es der Zeitpunkt gewesen, wo durch den Beginn des Krieges in der Ukraine sich die Anleger gefragt haben, wow, da kommen jetzt auf die schon hochverschuldeten Regierungen nochmal richtig Kosten zu wegen eines Krieges, den man da führen muss. Und Kriege sind ja bekanntlich kein billiger Spaß. Das mag das ausgelöst haben. Und seitdem ist es so, dass Zentralbanken massiv kaufen. Seit 22 im Schnitt rund 1000 Tonnen pro Jahr. So viel haben sie noch nie gekauft, seit der Goldpreis 1968 freigegeben wurde. Interessanterweise haben die Privatanleger in Amerika und in Europa in der Zeit Nettogold verkauft. Das sieht man an den Mittelzuflüssen in die ETFs. Das sind ja Zahlen, die auch öffentlich verfügbar sind. Und von daher baut sich hier bei Privatanlegern in Europa und Amerika ein erheblicher Nachholbedarf auf. Die spannende Frage ist eben, warum Zentralbanken und auch viele andere Anleger trotz der inzwischen sehr attraktiven Rendite der inflationsgeschützten Staatsanleihen von 2,2% auf 10 Jahre den Goldpreis kaufen.
Was ist Ihre Erklärung dafür?
Ganz einfach. Der ein oder andere überlegt sich, kann ja sein, dass die Regierung diese Versprechen irgendwie nicht mehr einhalten kann. Oder dass sie vielleicht tatsächlich noch diese Anleihen bedient, aber dass der Dollar sehr, sehr schwach wird und dann habe ich als Euroanleger auch nichts davon. Und dann sagen sich die Anleger, lege ich mir halt lieber einen Barren ins Depot, weil der Barren kann weder weginflationiert werden, der Barren kann auch nicht pleite gehen. Und diese neue Betrachtung von Staatsschulden ist etwas, was auch im Anleihemarkt bisher übersehen wird, dass eine Bundesrepublik Deutschland mit einem AAA-Rating durch die Ziellinie geht. Das ist ein Witz. weil wir haben enorme implizite Staatsschulden, über das wird ja wenig geredet. Und keine Angst, es sind keine Verschwörungstheorien, sondern die Dinge können Sie bei diversen Universitätsinstituten schön nachlesen. Wir haben keine Deckung für die Beamtenpensionen, die gezahlt werden müssen. Da reden wir über mindestens 40% des Volkseinkommens, die die Regierung der Allianz geben müsste, wenn die Allianz künftig die Beamtenpension komplett auszahlt auf ewig. Dann haben wir die Sondervermögen. Da gibt es nicht nur das für die Bundeswehr, und das sind ja nun keine Vermögen, das sind ja Schulden. Das ist ein cleverer Marketingbegriff, aber versteckte Schulden. Die Gesamtsumme, ich habe da mal gegoogelt, irgendwo 800 Milliarden, nicht nur die 100, es gibt viele andere Sondertöpfchen. Und da sind wir wieder bei erneut ungefähr 15, 16% des Volkseinkommens. Kommt auch oben drauf. Ja, und dann kommt der große weiße Elefant im Raum. Der liegt noch still da und schläft, aber das sind die künftigen Zahlungen, die die Regierung in die Rentenkasse zu leisten hat. Naja, das sind jetzt schon 130 Milliarden, 120 Milliarden, glaube ich, so nach den neuesten Schätzungen für 2025 und wird ab jetzt, wo die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen, senkrecht nach oben gehen. Ja, und das würde sich die Allianz nicht mit einem einfachen GDP, sondern eher mit einem zweifachen GDP dann eben aufladen lassen. Das heißt, die Schulden Italiens sind niedriger als die Deutschlands. Italien hat einen Deal gemacht mit der EZB, 2011 oder 2012 war es. Die EZB hat gesagt, ja, wir können schon eure Anleihen kaufen, um den Zins für euch zu drücken, damit ihr nicht pleite geht. Aber dann müsst ihr euer Altersvorsorgesystem reformieren. Und seitdem kriegen die jungen Italiener eine sehr schlechte Altersvorsorge. Bei den Älteren hat man nichts gemacht, weil die könnten das ja merken. Und entsprechend kann Italien in den nächsten Jahrzehnten davon ausgehen, dass sie relativ wenig in das Sozialsystem einzahlen müssen als Regierung. Das deckt sich weitgehend. In Deutschland ist es überhaupt nicht so. Und das wird irgendwann von der Politik angepackt werden müssen. Wenn ich dann höre, dass Herr Söder die Mütterrente noch ausbauen möchte, eine Form der Sozialleistung, die vollkommen sinnfrei ist, weil sie wenig verdienenden armen Müttern nicht zugutekommt, dann kann man nur sagen, was für ein krasser Schwachsinn. Und solange die Deutschen das nicht begreifen, sondern bei diesem System zunehmend den Fokus darauf setzen muss, dass nur die Bedürftigen Sozialleistungen kriegen und eine sinnlose Umverteilerei innerhalb der Mittelschicht, das können wir uns nicht mehr leisten. Aber das hat bisher kein Politiker erkannt, oder Sie haben es erkannt, aber Sie wollen es nicht sagen. Aber ein Sozialsystem, das etwas anderes tut, als Gelder an diejenigen auszuschütten, die es wirklich brauchen, ist falsch aufgebaut und für die Situation, die wir heute haben, mit Demografie, Produktivitätsentwicklung und so weiter, einfach zu teuer. Da sind wir mal gespannt, ob die Politik das anpackt oder nicht. Bisher sieht das nicht gut aus. Das bedeutet, dass die Bonität von Anleihen künftig stärker in Frage gestellt werden dürfte. Frankreich ist ja schon zum dritten Mal downgraded worden. Da sieht es auch nicht gut aus. Da sind die offiziellen Schulden bei 112% des Volkseinkommens. Deutlich höher als in Deutschland, wo wir unter 70% liegen. Aber diese impliziten Themen, die es auch in Amerika gibt, übrigens nicht in dem Ausmaß wie in Deutschland, die werden auch irgendwann mal auf den Tisch kommen. Und deswegen entziehen die Anleger ihr Vertrauen allmählich den Staatsanleihen, auch den Sparguthaben, und wenden sich ein wenig unter anderem dem Gold zu.
Herr Panse, damit haben Sie ja schon so ein bisschen das Thema Bundestagswahl, Deutschland, deutsche Wirtschaft aufgemacht. Bundestagswahl steht bevor in rund einem Monat. Sie haben jetzt schon gesagt, die Politik muss gerade beim Sozialsystem, bei den Schulden etwas tun. Aber wie ist denn Ihr Eindruck, auch im Gespräch mit Kunden? Sie sind der Vermögensverwalter. Wie viel Besorgnis herrscht über die Politik und den Zustand in Deutschland?
Ja, die Sorgen sind wirklich allgemein bekannt. Da kann ich keinerlei Insider-Informationen bieten. Die Leute sind entsetzt, dass wir jetzt seit fast 20 Jahren in Deutschland keinerlei ökonomische Reformen gemacht haben. Wenn, dann waren sie auch ökonomisch vollkommen sinnfrei oder schädlich, wie die Facharbeiterrente oder die Mütterrente oder eben auch das Heizungsgesetz. Ne? Wenn man lauter Dinge durchdrückt, die einfach überhaupt nicht nachgerechnet wurden, wie sie langfristig sich auf die Stabilität der Staatsfinanzen auf das Wirtschaftswachstum auswirken, wenn man eben solche Dinge immer noch raushauen kann und die Wähler jubeln dafür, ja, dann wird die Politik auch so weitermachen. Und inwieweit sagen wir so, es gibt sicherlich hier und da ein paar Erkenntnisfortschritte. Das konsequente Ruinieren der Bundeswehr hört wahrscheinlich auf. Das haben jetzt, dank Herrn Putin, wohl sogar unsere Politiker begriffen, selbst in der linken Ecke, naja, außer Frau Wagenknecht natürlich. Die wird sowas aus irgendwelchen Gründen, die ich nie verstehen werde, nie begreifen. Aber da ist erstmal ein richtiger Reformschritt zu erwarten, der auch nicht nur negativ ist. Denn wie wir durchaus feststellen können, ist der Technologievorsprung der Amerikaner hat auch etwas damit zu tun, dass die Amerikaner immer sehr viel für Rüstung ausgegeben haben und dort auch sehr viele Forschungsprojekte staatlicherseits finanziert wurden. Und dabei fallen dann öfter mal so ein paar Krümelchen ab, wie das Internet. Und vielleicht gäbe es bei uns auch ein paar mehr Technologien, wenn wir in der Rüstung das tun, was ohnehin politisch absolut notwendig ist. Amerika hat in dem einen Punkt, ich mag Trump überhaupt nicht, aber in dem einen Punkt hat er einfach recht. Amerika kann nicht oder Europa kann nicht erwarten, dass sie weiterhin nur 1,5% für Rüstung ausgeben, die Amerikaner 3,5%, und wir uns eben von Amerika beschützen lassen. Das verstehe ich irgendwo, weil auch Amerika steht vor finanziell gewaltigen Herausforderungen und muss sich dann mehr um die eigene Bude kümmern. Und wir müssen uns eben auch um unsere Bude kümmern. Und es gibt leider Leute wie Herrn Putin, die glauben, so ein Krieg in der modernen Zeit sei sinnvoll. Dabei kann einen solchen Krieg niemand gewinnen, auch wenn er nach 3 Tagen in Kiew einmarschiert wäre. Die cleveren Ukrainer wären alle abgehauen. Übrig geblieben wären, wie es auch auf der Krim war und in der Ostukraine, die Alten, die Kranken, vielleicht die alleinstehenden Mütter, und die Programmierer und Unternehmer sind alle weg. Wenn man nimmt dann ein Land, das man ewig durchfüttern muss, jetzt ist es ja viel schlimmer, sind große Teile des Landes zerstört. Was will ich damit als Eroberer? Da muss ich nur Geld reinschieben, habe eine frustrierte, verarmte Bevölkerung. Absurd, dass sowas heute möglich ist. Diese Irrationalität auch in Russland ist einfach schwer nachvollziehbar, aber es gibt das eben und deswegen müssen wir auf der Russenseite was tun.
In welchen Bereichen? Ich meine, das meiste wurde ja schon durchgekaut. Bürokratie etc., im Sozialsystem etwas verschlanken. Gibt es auch irgendeinen Punkt, der vielleicht noch nicht so allgemein bekannt ist, wo Sie sagen, da muss Deutschland jetzt schnell ran, um wirtschaftlich wieder auf den Pfad der Tugend zu kommen?
Naja, also wir haben in Deutschland noch ein spezielles Problem, aber damit kommt man ja auch nicht durch. Das ist die Besteuerung von unternehmerischen Einkünften. Die ist einfach verdammt hoch hier. Und das zeigt auch, wenn man das ein bisschen beleuchtet, dieses Thema, wo das Problem wirklich liegt, nämlich in einer erstaunlichen Kenntnisfreiheit der Politiker. Viele Politiker glauben tatsächlich, dass Unternehmer im Vorteil sind, weil sie ja ihr Vermögen überwiegend in Unternehmensanteilen oder Aktien angelegt haben. Und da sei ja nur die Abgeltungssteuer von 25% abzuziehen. Das sei ja ungerecht, weil der Facharbeiter von Daimler, der zahlt eben mit seinem üppigen Gehalt, der zahlt 45%. Und manch einer, der normaler Arbeitnehmer ist, der zahlt ja auch schon die Reichensteuer. Und das sei ja fast 50%. Ja, nur leider, liebe Freunde, so ist es nicht. Bevor das Unternehmen eben etwas ausschütten kann, auf das 25% Abgeltungssteuer abgezogen wird, musste das Unternehmen erstmal 15% Körperschaftssteuer und rund 15% Gewerbesteuer zahlen. Aus 100 Euro werden 70 Euro. Wenn auf die 70 Euro dann die ausgeschüttet werden und die Abgeltungssteuer gezahlt wird von 25%, sind ungefähr 18 Euro, bleiben 52 Euro übrig. Das ist genauso wie die Reichensteuer mit 48%. So, aber da die Bevölkerung sowas sowieso nicht weiß und die Politiker entweder es auch nicht wissen oder wissen, dass es die Bevölkerung nicht weiß, behaupten Politiker, insbesondere auf der linken Ecke ständig, die Unternehmer müssen stärker besteuert werden. Völlig absurd. Das Dumme an Reichen ist ja, die haben eine wirklich widerliche Eigenschaft. Die können einfach weggehen, wenn sie keinen Bock mehr haben. Ja, und wenn die Reichen alle weg sind, jetzt hat, glaube ich, irgendwie so ein Juso-Führer oder so gesagt, er will, dass es in Deutschland keine Milliardäre mehr gibt. Ja, kann er haben. Ja, so, und dann gehen die halt, nur dann gehen auch die ganzen Unternehmenszentralen mit den hochbezahlten Jobs. Katastrophe wäre das. Und dass solche Ideen überhaupt in Deutschland noch diskussionsfähig sind.
Es liegt vielleicht daran, dass allgemein einfach die wirtschaftliche Bildung in Deutschland ja schon seit Jahren, seit Jahrzehnten auf der Strecke geblieben ist. Vielleicht ist es auch gar nicht so erwünscht, um das mal in den Raum zu stellen, dass umfassende wirtschaftliche Kenntnisse herrschen.
Das ist nett, dass Sie das sagen, weil der Gedanke drängt sich mir schon lange auf, aber da habe ich natürlich dann keine präzisen wissenschaftlichen Erkenntnisse darüber.
Ich habe auch keine
Aber
wissenschaftlichen Erkenntnisse, aber das drängt sich ja
es
nun
drängt
mal
sich
auf
auf.
in der
Es drängt sich
Bildung.
auf, ja.
Also
Und wenn man sieht, wie eben andere Länder es hinkriegen, dass ein Großteil der Bevölkerung eigenen Immobilienbesitz hat, dass ein Großteil der Bevölkerung eine aktienbasierte, vernünftige Altersvorsorge hat. Und wenn dann in Deutschland Folgendes passiert: Der norwegische Staatsfonds hat 2022 einen Verlust gemacht von, ich glaube, 12%, dreistelliger Milliarden-Euro-Betrag. Und dann taucht eine Sarah Wagenknecht tatsächlich in deutschen Talkshows auf und sagt, es darf auf keinen Fall sein, dass Deutschland mit Aktien das Alterskapital verzockt wird. Die Norweger haben das mitgekriegt. Dann haben sich auch normale Norweger gesagt, hä, was ist mit den Deutschen los? Die sind völlig verrückt geworden. Weil die Norweger wissen einfach zum einen, warum dieser Staatsfonds in Aktien angelegt ist. Die Norweger hatten das Problem, jahrzehntelang war das Problem. Die haben enorme Ölförderung gehabt, haben das eben einkassiert, das Geld, und haben sich gesagt, irgendwann wird vielleicht keiner mehr Öl haben wollen oder unsere Quellen sind leer. Also bräuchte er auch dafür eine Ersatzeinnahme. Und da wäre es doch ideal, wenn wir statt, dass wir Geld aus dem Ausland bekommen, dafür, dass wir den Öl verkaufen, dass wir dann eben Aktien kaufen weltweit, dann kriegen wir Dividenden aus der ganzen Welt. Eine Idee, das hätte Deutschland genauso machen können, seit Jahrzehnten schon. Wir haben ja auch permanent Exportüberschüsse und könnten das auch in solchen Staatsfonds anhäufen. Dazu sind wir aber zu dämlich. Die Norweger haben es gemacht. Und dann haben sich die Norweger eben gesagt, nachdem also Frau Sagen-Würsknecht Wagstecht da gewettert hat, ja, aber unser Fonds, der kauft doch jedes Jahr neu zu. Jetzt kann der Fonds eigentlich mal schön Billigaktien einkaufen. Das ist doch prima. Das heißt, in 10 Jahren ist unser Fonds größer, weil es diesen Crash gegeben hat, als wenn es den nie gegeben hätte. Das gilt ja für jeden Anleger. Ne? Wenn ich einfach Daueranleger in Aktien bin, dann sollte ich meine Quoten auf jeden Fall dann erhöhen, wenn es kracht. Weil das ist ideal. Dann gibt es in 10 Jahren halt noch mehr Geld. Und Norweger verstehen das, auch die Bevölkerung. In Deutschland scheint es ein Geheimwissen zu sein, sodass man große Teile der Bevölkerung immer noch hinter sich bringen kann, wenn man sagt, auf keinen Fall mit Aktien. Und selbst die FDP kam ja mit ihrem Aktienkapital letztlich nicht durch. Und auch hier 10 Milliarden ist ein Witz, weil es müssten ordentliche dreistellige Milliardenbeträge sein. Kann man jetzt die Frage stellen, wo soll das herkommen? Ganz einfach. Solange Anleger politisch unkorrekt, ich gebe es zu, so blöd sind, 30-jährige deutsche Anleihen zu 2,7% zu kaufen, würde ich als Finanzminister die jeden Tag raushauen, milliardenweise. Und das einfach in einen weltweiten Aktienfonds stecken. Da muss ich nicht mal große Leute einstellen. Das kann die Sekretärin machen, indem sie dann eben bei der Bank anruft und den ETF kauft. Jeden Tag für 1 Milliarde. Und naja, weil in 30-Jahres-Zeiträumen, das haben die schwedischen Banken herausgefunden, die Norweger auch, in 30-Jahres-Zeiträumen haben Aktienmärkte immer und überall mehr Performance gemacht als Staatsanleihen. So, das kann überhaupt nicht schiefgehen, wenn ich mich so billig refinanzieren kann.
Jetzt haben wir ein bisschen beleuchtet, dass eventuell Innovationen aus den Investitionen in den Rüstungsbereich kommen könnten. Sie haben aber auch beleuchtet, dass es wahrscheinlich ja mit dem wirtschaftlichen Wissen oder mit dem Anlegen in Aktien in Deutschland nicht wahnsinnig weiter vorangehen wird, auch nicht unter einer neuen Regierung. Aber gibt es, Herr Panse, auch irgendwo etwas Aufbruchsstimmung in Deutschland, in der deutschen Wirtschaft? Machen Sie irgendwas aus?
Ja, es gibt schon durchaus eine existente Start-up-Szene, wobei man eben auch hier sagen muss, die Amerikaner haben da ja einen strukturellen Riesenvorteil, weil in Amerika eben schon seit Jahrzehnten Altersvorsorge auch mit Aktien üblich war, was dazu geführt hat, dass eben Pensionsfonds dort riesengroß sind und für die einfach Investitionen in Start-ups und Venture Capital auch eine Selbstverständlichkeit sind. In Deutschland ist das völlig anders. Da ist der Zugang, also jedem Gründer kann man eigentlich nur raten, geh nach Amerika, da kriegst du Kapital. Da hast du kompetente Gesprächspartner, die werden dich zwar heftig grillen, aber wenn du eine gute Story hast, dann werden die auch ein bisschen Geld geben in Deutschland. Boah. Und ja, eine Regierung müsste da eben mal sich ein paar Dinge überlegen. Es gibt so ganz einfache Sachen. Zum Beispiel eine Spekulationsfrist auf Aktien von 10, meinetwegen 20 Jahren. Aber danach ist es dann steuerfrei. Was die Leute dazu bringen würde, sich tatsächlich mit Aktien zu beschäftigen und dann das Geld da reinzustecken. Dasselbe kann man auch machen für Startup-Investitionen. So, also die Regierung sollte sich einfach mal überlegen, wie man es schafft, dass das Vermögen der Bevölkerung anders angelegt wird. Und wenn wir eben wie in Amerika hohe Aktienquoten in den Altersvorsorgetöpfen haben, ist automatisch dadurch die Bewertung von Aktien höher, sodass Unternehmer sich auch leichter Eigenkapital an der Börse besorgen können. Deswegen gibt es in Amerika einfach viel mehr Unternehmen. Auch viel mehr Unternehmen mit gesunden Bilanzen. So in Deutschland kriegen sie das Eigenkapital nicht, also müssen sie sich Bankkredite besorgen. Und wenn dann die Wirtschaft runtergeht, dann gibt es gleich Stress. Das ist einfach, es hakt an ganz vielen Ecken und Kanten, wo man hier seit Jahrzehnten moderne Entwicklungen im Ausland verschlafen hat. Und die positiven Effekte daraus, die sieht man in Amerika schon. Auch in Ländern wie Schweden, wo sehr vieles richtig gemacht wird. Oder Dänemark. Die haben alle viel höhere Pro-Kopf-Einkommen inzwischen als wir, weil sie einfach viele Dinge und vor allen Dingen viel höhere Vermögen als wir. Wenn man sich die EZB-Statistiken anschaut, dann ist ja der Deutsche, der Median-Deutsche, also wenn man alle 80 Millionen Deutsche in eine Reihe stellt und sich dann genau den, oder 85 sind es fast, und sich dann den 42 Millionensten genau in der Mitte anschaut, wie viel Vermögen der hat, dann ist die Hälfte ärmer, die andere Hälfte ist reicher. Dieser Median-Deutsche ist der zweitärmste in der Eurozone. Muss ich mir vorstellen, da sind viele osteuropäische Länder dabei, die bis 1990 bei Null waren. Durch 45 Jahre Sozialismus ruiniert. Und trotzdem haben wir heute alle ein schönes Vermögen.
Warum wird dann immer gesagt, Deutschland ist ja so reich und uns allen geht es ja so gut?
Keine Ahnung, das kann ich Ihnen wirklich nicht erklären, weil das habe ich nie behauptet. Denn
Ich sage ja nicht, dass Sie das waren.
denn die Statistiken sind offensichtlich und die Gründe dafür sind auch ganz leicht zu erkennen. Der Deutsche hat eben nur zu deutlich weniger als der Hälfte der eigenen Immobilie. Das ist in allen anderen Ländern in Europa, außer der Schweiz, ist das nicht so. Die haben alle zu mehr als 50%, die Italiener, Griechen 80, 85, 90%. Und die Deutschen eben weitgehend nicht. Nur die wohlhabenden Deutschen, die haben natürlich alle eine Immobilie, aber die breite Masse hat das nicht. So dass es natürlich dann zu einem erheblichen Notstand kommt beim Wohnungsangebot. Weil, wenn die Mehrzahl der Bevölkerung Mieter ist, dann kann ich natürlich als Politiker den flachen Witz bringen, Leute, wählt mich, ich werde für einen ordentlichen Mietenstopp sorgen und für noch stärkere Mieterschutzgesetze. Dann werden viele Mieter auch sagen, ja, klasse, dass die reichen Arschlöcher von Vermieter mal einen Tritt in den Hintern kriegen, den wähle ich. So, das führt natürlich nur dazu, dass sich jemand, der gerade noch überlegt hat, ob ich mal mehr Familienhaus bauen sollte, auch nee, das lasse ich dann doch lieber bleiben. Und dann wundern sich die Leute, dass es, wie etwa in Berlin, einfach keine Wohnung mehr gibt für jemanden, der umziehen muss. Schön sind diese Gesetze ja für alle, die eine Mietwohnung haben, die dann nicht mehr rausgeklagt werden können. Nur die armen Schweine, die doch mal umziehen müssen, die sind die gekniffenen. Und dann schreit alle Welt über die massiven Mietsteigerungen. Ja, und wenn ihr dann noch dagegen die Idee habt, ja, dann müsst ihr auch das beenden, dass für Neubauwohnungen höhere Mieten verlangt werden, ja, dann baut niemand mehr. Ne, so. Und diese intellektuellen Defizite, die führen dazu, dass wir an allen Ecken und Kanten dicke, fette Probleme haben. Zu wenig neue Unternehmen und tja, zu wenig Technologie, zu wenig Investitionskapital für langfristige Projekte, wie auch Immobilien. Das könnte man politisch ändern.
Könnte es denn sein, dass sich da in Deutschland vielleicht sogar überraschend viel in den kommenden Jahren, ich habe so vor allem die kommenden 4 Jahre im Auge, ändern wird, ändern muss, weil zum Beispiel jetzt auch die USA mit Donald Trump, mit Elon Musk, Deutschland auch wirtschaftlich und politisch vor sich hertreiben wird?
Also, Michel erwähnt, der eine Punkt, wo wir vor uns hergetrieben werden, ist die Rüstung und das sehe ich eindeutig positiv. Das musste sowieso sein und gut, dass wir da jetzt einen Tritt in den Hintern kriegen. Bei der Deregulierung ist das ein bisschen weniger einfach. Der frisch gebackene Wirtschaftsnobelpreisträger Acemoglu, ich glaube beim MIT ist der, der hat sich dazu dahingehend geäußert, dass er sagt, Deregulierung ist immer dann positiv, wenn sie von Politikern und von Leuten gemacht wird, die eindeutig das Allgemeinwohl im Auge haben, wenn sie deregulieren. Und wenn ich irgendetwas Herrn Musk nicht unterstellen möchte, ist, dass er das Allgemeinwohl in irgendeiner Weise im Auge hat. So, und von daher, wenn solche Leute wie Trump und Musk Deregulierung betreiben, dann kann da eine Menge rauskommen, was für die breite Bevölkerung in Amerika sehr negativ ist. Also Mogul hat auch die Kryptobranche erwähnt, die eben dann wahrscheinlich einfach vermehrt betrügerische Geschäftsmodelle auf den Markt werfen kann, was einfach für die breite Masse der amerikanischen Geldanleger dann ein Problem wird. Ja, und von daher, bei der Deregulierung muss man eben diesen Aspekt beachten. Wir sollten das von uns selber heraus erkennen, wo da so einiges gemacht werden muss. Naja, und da fällt einem einfach vieles ein. Ich habe neulich mal gelesen, dass eine alleinerziehende Mutter bei 12 Behörden monatlich 15 Sozialleistungen beantragen kann oder muss. Du musst sagen, wow, die Frau muss echt clever sein. Das würde ich nicht schaffen. Was soll das? Wieso ist keiner in der Politik in der Lage, da eine Behörde zu schaffen, die alle Sozialleistungen zusammenfasst? Dann hätten wir endlich mal einen Überblick, welcher Bürger kriegt eigentlich wie viele Sozialleistungen. Ja. Wieso hat jemand wie ich jahrzehntelang Kindergeld bekommen? Das habe ich nie verstanden. Das ist völlig sinnlos. Aber der Handwerksgeselle, der hätte es vielleicht wirklich gebraucht. So, warum kann man diesen Schritt nicht endlich mal anpacken? Ein sinnvolles Sozialsystem. Würde unfassbar viel bringen, weil wir haben ja das enorme Problem, dass in Deutschland die Kleinverdiener teilweise eine Grenzabgabenbelastung von über 100% haben. Das gibt es auf der ganzen Welt nicht. Und zwar liegt es einfach daran, das hat meine Doktorandin der Kölner Universität vorgerechnet. Die war irgendwie auch alleinerziehende Mutter und ihr Professor hat ihr dann immer gesagt, Mensch, immer tolle Arbeit, ich würde sie gerne auf eine Dreiviertelstelle heben. Also bloß nicht, Herr Professor, dann habe ich ja weniger netto. Mhm. Ja, so. Das hat er da wohl erst kapiert, als sie mir mal im Detail vorgerechnet hat, was dann alles für soziale Leistungen bröckchenweise wegfallen, wenn ihr Einkommen steigt. Ja, da bleibt in einer weiten Spanne, das haben mal Leute berechnet, da kann man von 2.000 in Richtung 4.000 Euro Einkommen steigen und es bleibt netto kein Pfennig mehr übrig. Das ist doch völlig absurd. Das ist grotesker Schwachsinn. Und wenn das Sozialsystem mal runtergefahren wird auf die Konzentration auf die wirklich Bedürftigen, dann gehen auch die Sozialabgaben stark runter, die die Niedrigverdiener enorm belasten. Da wird ja ab dem 1. Euro zugegriffen. Warum nicht Freibeträge für Sozialbeiträge? Auch sowas kann man andenken. Aber bisher ist davon nichts zu sehen. Also da gibt es in dem Bereich gibt es wahnsinnig viel Reformbedarf, der die Wirtschaft sofort massiv wie eine Sauerstoffdusche antreiben würde. Mhm. Stellen Sie sich vor, dass die Nettoeinkommen plötzlich in breiten Bevölkerungsschichten 300-400 € höher sind. Lässt sich durch eine sinnvolle Reform des Systems problemlos erreichen, zum Beispiel, wenn halt dann eben die Hochverdiener eben nicht mehr so viel Sozialknete kriegen oder gar keine mehr. Da würde ich als Politiker drüber nachdenken, wie man das hinkriegen kann. Anstatt das Verbot von Milliardären zu fordern, das bringt die Nettoeinkommen der kleinen Leute nicht nach oben. Im Gegenteil.
Dann lassen Sie uns, Herr Panse, so zum Ende des Interviews nochmal zwei Fragen durchgehen. Ein bisschen haben Sie es ja schon angedeutet, aber vielleicht nochmal allgemein zusammengefasst. Was dürfte Präsident Trump jetzt für die Börsen, für Anleger bedeuten? Wie sollte man sich, wir hatten es vorhin schon mal so ein bisschen aufstellen, was sollte man tun, was sollte man jetzt nicht tun, wo Trump Präsident ist?
Also da ich die Idee mit den Zöllen für besonders blödsinnig halte, und da sind wahrscheinlich auch die meisten Ökonomen der gleichen Ansicht, könnte man vielleicht mal davon ausgehen, dass das mit den Zöllen nicht so schlimm wird, wie es ist. Und das wäre zum Beispiel dann für die ausgesprochen billigen deutschen Aktien, Autoaktien, sicherlich ein Pluspunkt. Mhm. Denn es gab neulich die interessante Feststellung, dass es zwischen VW und Tesla eine große Gemeinsamkeit gibt und einen großen Unterschied. Die Gemeinsamkeit ist, VW und Tesla wachsen nicht mehr. Der Unterschied ist der, das KGV bei VW ist bei etwas über 4. Gestern kam ja die Schätzung von knapp 22 € Gewinn pro Aktie, wenn die Aktie 95 kostet, kann sich jeder das KGV ausrechnen. Bei Tesla ist das KGV bei über 100. So, also, naja, dann ist schon relativ klar, wenn ich mir einfach ein Portfolio aus deutschen Autoaktien hinlege, dann werde ich vermutlich in 10 Jahren einen besseren Erfolg gemacht haben, zumal wenn eben diese Zollgeschichte nicht ganz so drastisch ausfällt oder vielleicht gar nicht, dann ist da vielleicht auch einiges an Ängsten weg. Die deutschen Autofirmen beginnen ja massiv mit Kostensenkungen. Und ganz blöd sind die ja auch nicht und werden sich schon irgendwie über Wasser halten. Und wenn sie da dann KGVs haben von etwas über 5 bei Mercedes oder dann 2,5 bei der Porsche Holding, das ist absurd tief. Also pleite gehen werden die Läden nicht. Dazu ist dann auch, wenn es um Kostensenkung geht, genug Unterstützung bei der Politik da, dass man die Kosten runterkriegt. Und das wäre so ein Bereich, wo also Trumps Politik wahrscheinlich nicht diese verheerenden Auswirkungen hat, die man da hier und da befürchtet. Geopolitisch, ja, ist im Prinzip auch alles gesagt, also indem wir uns hoffentlich in die Lage versetzen, uns selber zu verteidigen. Ich glaube nicht, dass Russland noch weitere große Schritte unternimmt, weil dieser Schritt nach Kiew, der war jetzt nicht wirklich so, wie sich Putin das gedacht hat, sondern ausgesprochen teuer für die russische Wirtschaft, nachteilig. Und China und Taiwan, das ist auch eine Sache, die möglicherweise nicht so riskant ist, wie man das so denkt, und zwar aus vielerlei Gründen. Der einzige Grund, der dafür spricht, ist, dass Xi Jinping eine Menge wirtschaftspolitische Fehler gemacht hat und wie alle Diktatoren gerne außenpolitisch ablenkt von den heimischen Problemen. Das ist ein uraltes Thema, es gab schon im Mittelalter, auch in der Römerzeit gab es das schon. Das ist einfach offenbar im Diktatoren-Handbuch auf Seite 1 beschrieben. Gibt es Probleme, machen Krieg. Gut, aber das ist auch das Einzige. Ansonsten spricht wirklich alles dagegen. Der erste Punkt und entscheidende Punkt ist der, Taiwan ist ja nicht interessant, weil es Taiwan ist. Aber es ist interessant, weil es da die beste Chipindustrie gibt und die hätte China gerne komplett unter seiner Kontrolle. Aber das ist nicht unbedingt notwendig, weil TSMC liefert auch nach China Chips und China hat ein enormes Defizit in der Chipverbrauch versus Chipproduktion. Die geben ein paar hundert Milliarden Dollar jährlich für Chips aus, produzieren aber nur einen Bruchteil davon zu Hause. Das heißt, die brauchen dringend die Chips aus Taiwan. Und das Problem mit der Chipindustrie ist, die Chipindustrie in Taiwan braucht 16.000 Zulieferbetriebe weltweit, um produzieren zu können. Wenn China auch nur Taiwan blockiert, die Häfen, und keine Flugzeuge mehr landen lässt, können sie ja hinkriegen, dann ist die Chipindustrie sofort tot. Dann gibt es für China keine Chips mehr aus Taiwan. Und die taiwanesischen Chipdesigner und Unternehmer, die werden sich dann in Amerika ansiedeln, in Singapur, vielleicht auch ein paar in Europa, wenn man denen mal die Türen aufmacht. Aber das wäre für China fast genauso desaströs wie für Europa und Amerika. So, das zweite Problem ist, China hat ja ein Riesenproblem im Immobilienbereich, hat zugelassen, dass dort viel zu viele Wohnungen gebaut wurden. Man spricht von bis zu 100 Millionen leerstehenden Wohnungen und viele Millionen Chinesen haben ihre Altersvorsorge darauf aufgebaut und stellen fest, das ist nichts mehr. Deswegen ist die Konsumentenstimmung hier auch extrem schlecht. Die Geburtenrate hat sich fast halbiert von 2015 bis 2023 von 17 Millionen auf 9. Und China droht ein riesiges demografisches Problem. So, jetzt hat Xi Jinping die neue Idee gehabt. Okay, dann hat es bei Immobilien nicht dauerhaft funktioniert mit den Überinvestitionen. Jetzt versuchen wir es doch mal in der Exportindustrie. Jetzt subventioniert die Regierung den Aufbau von Exportkapazitäten. Das wird genauso schief gehen. Das sieht man auch jetzt schon, weil der Anteil der chinesischen Exportfirmen, Industriefirmen, die Verluste machen, der ist in wenigen Jahren von 10% auf 30% hochgeschossen. Die haben inzwischen so viele Kapazitäten, dass sie in manchen Bereichen die weltweite Nachfrage um das Mehrfache bedienen könnten. So, das Problem von Xi Jinping wird folgendes sein. Er hat gesehen, Russland hat einen Krieg gemacht gegen die Ukraine, wurde vom Westen sanktioniert, obwohl es gegen die Interessen, zum Beispiel von Deutschland, war, kein russisches Gas mehr zu kaufen. Sie haben es trotzdem gemacht. Wenn wir jetzt Taiwan erobern und die Amerikaner und Europäer sanktionieren uns und kaufen unsere Produkte nicht mehr, ja, Moment, wo sollen wir denn dann unsere ganzen Elektroautos hinverkaufen? Naja, dann lassen wir es vielleicht doch lieber. Weil die Chinesen, anders als die Russen, stärker vom Exportgeschäft abhängig sind. Die Russen können ihr Öl dann auch hintenrum irgendwo sonst wo verkaufen, das klappt ja ganz gut. Aber die Chinesen, Elektroautos dann zu zig Millionen nach Indien zu packen, viele Schwellenländer wehren sich ja jetzt schon mit Zöllen gegen die chinesische Exportschwemme. Also da hat China ein großes Problem, wenn es dann eine kaputte Exportindustrie hat, neben einer kaputten Immobilienwirtschaft. Also dann wird es Xi Jinping wirklich eng. Und ich denke, so schlau ist er schon, dass er diesen Fehler nicht machen wird. Deswegen glaube ich, dass dieses geopolitische Problem entweder viel später kommt oder gar nicht kommt, dass man da zu irgendwelchen anderen Lösungen kommt. Ich glaube auch nicht, dass Putin, wenn er in der Ukraine irgendwie Erfolg haben sollte, bedingt durch Trump, der dann schnell einen Deal macht, dass er dann das nächste Land angreift, weil er hat gesehen, wie gefährlich das ist. Wenn Europa das ein bisschen mehr für Rüstung ausgibt, ist Russland dann irgendwann auch überlegen. Außer im Bereich der Atomraketen, aber die wird Putin auch dann nicht schmeißen, wenn wir nur wenige haben. Also von daher glaube ich, dass das geopolitische Umfeld sich tatsächlich im 2025 verbessern könnte. Es ist durchaus zunehmend wahrscheinlich, dass es zu irgendeiner Art von Frieden kommt. Eben weil der Krieg nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Russland zu enormen wirtschaftlichen Belastungen geführt hat. Und eigentlich müssten beide Interesse haben, diese auch zu wenden. Nur Putin hat halt sein politisches Problem. Wie er damit umgeht, das kann ich nicht beurteilen. Also so gesehen gibt es da auch ein paar Hoffnungsfaktoren an der Ecke. Und wenn die Geopolitik etwas ruhiger wird, dann könnte es den wirtschaftlich negativen Kräften, die aus den Frühindikatoren hervorgehen, durchaus psychologisch entgegenwirken. Deswegen, das Jahr muss kein Desaster werden.
Dann als allerletztes, Herr Panse, versetzen wir uns mal ans Jahresende 2025. Welche drei Schlagzeilen über das Jahr wirtschaftlich börsianisch würden Sie dann gerne lesen?
Ja, das Erste, was ich gerne lesen würde, ist, dass der Krieg in der Ukraine beendet wurde. Das Zweite ist, dass Deutschland es zum ersten Mal seit 20 Jahren geschafft hat, sinnvolle Reformen durchzuführen. Und das Dritte, da muss ich jetzt spicken, das Dritte war, ja, genau, dass Europa endlich mal einen Fortschritt macht bei der gemeinsamen Verteidigung. Das ist auch ein Thema, das seit Jahrzehnten auf der Tagesordnung steht. Europa gibt deutlich mehr aus, auch heute noch, als die Russen für Rüstung. Aber die militärische Effizienz ist weitaus kleiner. Warum? Weil es werden bei uns irgendwo 17 Panzertypen, 24 Flugzeugtypen hergestellt. Naja, und die Russen, die Amerikaner, die bauen halt ein oder zwei, je nachdem für welchen Zweck. Sodass diese Dinger alle wahnsinnig teuer sind. Und wenn man das endlich mal schafft, dass die Schweden eben die Flugzeugproduktion kriegen, die Deutschen die U-Boot-Produktion, die Franzosen die Panzerproduktion und so weiter, das kann man ja alles anders regeln. Da müsste mal einer nach vorne treten und sagen, okay, wir geben jetzt mal die U-Boot-Produktion ab an. Ne? So, und nein, sie schaffen es nicht, weil immer dann irgendein Ministerpräsident sagt, na, aber in meinem Bundesland ist eine Werft und die darf nicht und so. Ja, liebe Leute, wenn wir das nicht in den Griff kriegen, dann wird es nichts mit der gemeinsamen Verteidigung. Aber wenn das so wäre, dann könnten wir mit relativ wenig finanziellen Mehraufwand ein erhebliches Maß an Sicherheit schaffen, zusätzlich. Zumal ja die europäische Situation durch den Beitritt von Schweden und Finnland in die NATO, was Putin sicherlich nicht auf dem Schirm hatte, sich deutlich verbessert hat. Denn das sind Länder, die wirklich gute Armeen haben, die bereit sind, sich zu verteidigen, die auch die Bedrohung kennen aus Russland und die eine echte Verstärkung für die Europäer darstellen. Also an der Front kann man tatsächlich eine gewisse Verbesserung erwarten.
Herr Panse, ganz herzlichen Dank für das Interview. War wieder sehr spannend, sehr viele spannende Einblicke. Vielen Dank. Da bleibt mir am Ende jetzt dann nur noch zu sagen, abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und wie immer, bleibt investiert.